Jeder, der halbwegs schreiben kann, kann eine super Verriss schreiben. Das habe ich einige Male gemacht und das ist wirklich das Leichteste. Wenn man jung ist, dann ist man halt schnell bei der Hand mit einem Verriss. Schlecht fürs Karma.
Fällt dir da irgendein Verriss ein?
Nein, das kann ich nicht sagen. Und ich bereue es mittlerweile. Also diesen lächerlichen Ehrgeiz, den einige österreichische Spitzenköche haben, den ich völlig absurd finde, wie beim Skifahren, ja, Skisport.
Ja, genau.
Das haben Frauen sicher auch, aber nicht so vehement wie die Männer. Meine Essfreunde, also das ist sicher eine Tendenz, das ist zeremoniell der 20-gängigen Menüs, die haben das ziemlich satt, das interessiert die überhaupt nicht mehr.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem Zoo Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Servus, lieber Alexander. Ich darf dich hier begrüßen im Hotel Zoo Vienna. Wir blicken hier gerade auf den Stephansdom und auf den Donaukanal. Ich glaube, beste Aussicht Wiens.
Ich bin jetzt gerade vom Westen gekommen aus Salzburg und es fällt einem immer wieder auf, wenn man ein paar Tage weg ist, wie unglaublich schier Wien ist. Es ist wirklich unfassbar schier. Baukräne, die eigentlich keiner braucht. Sie bräuchten Abrissbirnen, nicht Baukräne. Das ist alles unfassbar, gell? Das kann man sich nur schön trinken, deswegen Prost.
Ich finde das wunderbar. Prost. Wir haben auch unseren Schaumweinpartner dabei und damit du anprosten kannst, müssen wir erstmal was aufmachen zum Trinken.
Durst.
Nachdem du, lieber Alexander, da bist, gibt es natürlich Champagner für dich. Unser Partner Schaumweinkontor importiert diesen wahnsinnig guten Champagner. Trémont Marion. Das ist sehr viel durch Pinot Noir, Pinot Meunier. Dritte Generation, die das Weingut betreibt seit 2016, seit 2019 Bio. Saftig, würzig. Wir haben extra zwei Flaschen mitgebracht. Ich will mal die Flasche aufkriegen.
Falls ich unbedeutende Meinung äußern darf, mir schmeckt er gut.
Super. Mir nämlich auch.
Das ist ja auch kein Hass, das ist ja eine Hassliebe. Diese, was ich da so sage, gell, das ist ja eh klar, gell?
Ja, im Herzen bist du ja Wien, nur du allein, oder?
Bin ich ja in Wien, bin ja ein Wiener. Das ist ja keine Frage. Ja. Und ich sage auch immer, gegen Wien schimpfen, das dürfen nur die, die hier aufgewachsen sind oder hier leben, weil, also, das würde ich mir jetzt von einem anderen, würde ich mir das nicht anhören.
Natürlich, weil dann die glauben ja alle, sie können über Wien schimpfen.
Shut the fuck up.
Genau, sie schimpfen ja alle über Wien.
Ja, sie können gerne
schimpfen. Obwohl Wien ja nicht Österreich ist,
aber
ist
nur
auch
die
gut
Wiener
so.
Dürfen schimpfen über
natürlich.
Wien.
Alexander, du bist trotzdem eine der schillerndsten Figuren der Branche. Das weißt du auch, aber wenn du es nicht zugeben willst. Ich habe eine ganz wichtige Frage an dich.
Ja.
Du bist ja aus Wien, oder?
Aus Berchtoldsdorf und Wien, ja.
Jetzt habe ich die wichtigste Frage an dich ist, wie wird man eigentlich ein Kulinarikjournalist? Aber die viel wichtigere Frage ist, was hast du denn davor gemacht? Du bist also, ja, du kommst ja, du kommst ja nicht aus der Schule und sagst, was mache ich heute? Ich schreibe heute über Essen und Trinken. Ich habe eine Relevanz zu Essen und Trinken.
Nein, gar nicht. Also ich war als Junge, wollte ich immer ins Kino und bin ins Kino gegangen und wollte eigentlich Filmkritiker werden oder Regisseur. Und dann war ich ein paar Mal in Frankreich als Schüler und bin draufgekommen, dass die dort super Essen haben. Und dann habe ich so wie, da gibt es ja dieses Bild vom Schröder, wie er vor dem Kanzleramt steht, ich will da rein. Und ich bin dann gestanden mit 17 vor den diversen Sterne-Restaurants an der Côte d'Azur und habe gesagt, ich will da rein, wohlwissend, dass das mit den Travel-Shakes von den Eltern und im Alter von 17 sich nicht ausgehen wird. Aber das war irgendwie ein Vorsatz. Und das habe ich dann in den kommenden Jahrzehnten durchgezogen. Habe aber dazwischen studiert auf der Wirtschaftsuni und habe dann einen bürgerlichen Beruf ergriffen in der Werbung als Texter. Und da alles, was ich verdient habe, und das war nicht so wenig, für Essen ausgegeben.
Was waren das für Zeiten damals? Kann man vorstellen.
Das war in den 90ern und den Nullern. Da hat man in der Werbung noch gut verdient. Also ich besitze wenig aus einem teuren Bauch. Und das habe ich alles veressen. Und dass da irgendwie dann ein journalistischer Job daraus geworden ist, das war nie geplant und nie beabsichtigt. Und das ist irgendwie passiert. Habe dazwischen als Tester für Gomeo gearbeitet.
Man sagt sogar, du warst der Cheftester. Ist das richtig?
Sagt wer?
Wurde mir so gesagt oder in der Branche?
Das ist mir nicht aufgefallen.
Okay.
Aber unterm Reinhardt war ich sicher einer der wichtigsten.
Einer der wichtigsten?
Ja, vielleicht. Ja, einer der wichtigsten.
Also ja, aber jetzt, alles, sind wir, jetzt sind wir
also von alles, was relevant war, habe ich geschrieben. Auch die Verrisse leider, muss ich jetzt sagen. Schlecht fürs Karma.
Fällt dir da irgendein Verriss ein?
Nein, das kann ich nicht sagen, weil also manche sind mittlerweile tot. Da weiß man es eh schon. Und ich bereue es mittlerweile. Aber wenn man jung ist, dann ist man halt schnell bei der Hand mit einem Verriss.
Verriss übersetzt heißt, du hast...
Na, jemanden anonym geschrieben, ziemlich
kritisch,
zu bewerten. Vielleicht auch übers Ziel hinausschießend. Aus Spaß an der Formulierung.
Ja. Gibt es das eigentlich heutzutage noch im Journalismus?
Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Also es ist alles zu brav und zu mild und zu nett geworden. Da schließe ich mich auch nicht aus. Also das war schon früher das Gewürz irgendwie, dass du halt wie auch im Theater oder im Sport oder in anderen Bereichen der Kritik oder des Journalismus, wo halt ein Journalist was bewertet, dass da ein bisschen eine milde oder eine zu große Freude an hohen Punktezahlen und hohen und freundlichen Bewertungen jetzt Platz gegriffen hat, sagen wir mal seit 10 Jahren.
Ja. Ich frage mich ab und zu immer ein bisschen, ob es Abwertungen auch noch gibt.
Na, es kann ja keine mehr geben. Gibt ja keine mehr. Es geht ja nur noch nach oben.
Ja.
Und das ist natürlich unterschiedlichen Dingen geschuldet. Also der Angst, dass die Branche, die eh schon ein bisschen erschüttert ist, dass man da nicht noch irgendwie reinfahren will, böse.
Ja, natürlich.
Schwer zu sagen.
Du, jetzt sagst du, in den 90ern, Anfang der 2000er, jetzt haben wir 2024, das sind also 2 Jahrzehnte noch, die noch kommen. Du warst in der Werbung, du hast viel Essen, hast damit dann auch ein bisschen einen Überblick verschaffen können und die Berechtigung auch gehabt, wenn ich jemand gefragt hat oder auch was sagen können, weil du dort warst.
Ich bin mit 20 bin ich schon nach Frankreich geflogen und gefahren.
Ja.
Und habe in Österreich alles durch. Den Gomeo habe ich natürlich jeden Winkel in dem Land kennenlernen.
Aber wann hat das gestartet, den Gomeo?
Mit 18.
Du hast mit 18 schon in Gomeo geschrieben?
Mhm.
Ah, okay.
Über Corso, nicht die unteren Ränge.
Okay.
Also ich fand irgendwie diese Idee, man muss sich wohin aufarbeiten, fand ich irgendwie klischeehaft. Man fängt lieber gleich oben an.
Und jetzt suchen wir zwar das perfekte Wirtshaus.
Ich habe hinuntergearbeitet in meinem Leben.
Ja.
Besser, man arbeitet sich von oben hinunter, als man arbeitet sich von unten hinauf.
Weil man nicht weiß, wo man raufkommt.
Du sagst das.
Ja. Wenn du jetzt oben anfängst, wenn du unten immer unten bleibst, glaube ich. Weiß ich, darf ich es nicht wissen.
So ist es.
Du hast nur über österreichische Restaurants geschrieben oder auch über französische, damit du oft in Frankreich
warst? Ich bin eigentlich wahnsinnig frankophil. Ich spreche auch die Sprache ganz gut und ich kenne die französische Gastronomie jetzt seit 30 Jahren sicher recht gut. Und ich muss sagen, also ich kenne auch die anderen, also Spanien und Italien natürlich auch, mag ich auch sehr gern. Und natürlich auch Skandinavien. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Wochenende in Kopenhagen und einem Wochenende in Paris, weiß ich genau, wo ich hinfliege. Und das ist dann Charles de Gaulle.
Ganz klar. Wie steht's mit dem französischen Wein?
Naja, natürlich, genauso. Also alles von Champagner bis Loire bis früher Bordeaux habe ich natürlich geliebt und habe noch ein paar alte Flaschen liegen im Keller. Und Burgund konnte ich mir nie leisten. Am Anfang habe ich es nicht verstanden und jetzt kann ich mir es nicht leisten. Ich verstehe es jetzt auch noch nicht, aber jetzt ist die Frage, ob ich es verstehe, keine mehr, die ich mir stellen muss, weil ich es mir nicht leisten kann. Früher hätte ich es wahrscheinlich mehr leisten können. Aber schon die Weine und alles. Ich liebe einfach, ich mag das Kino, ich mag die Leute, ich mag die Sprache.
Ja.
Das ist einfach meine Wahlheimat in einer gewissen Weise. Ich bin viel zu selten dort. Cheers.
Prost und zum Wohle.
Auf Frankreich.
Ich glaube, wenn du so wie du Wiener bist und auch gerne ein bisschen krantig sein möchtest, dann kannst du die Franzosen ja auch ganz gut, weil die sind auch gerne krantig.
Ja, das ist ja gut. Jetzt dürfen wir nur die Salzburger über Salzburg schimpfen.
Ja, logisch.
Ich würde nie über Salzburg schimpfen, aber Freunde von mir sind Salzburger und die schimpfen natürlich unaufhörlich über Salzburg.
Du hast mich noch gar nicht gefragt, was ich von Salzburg halt.
Was hältst du von Salzburg?
Ja, schwierig.
Schwierig, gell?
Man stirbt gerne in Schönheit.
Ich finde, Salzburg ist halt so, das ist so wie ein Wagen oder wie eine Jacke, die man sich anzieht. Das ist ja gar nicht wirklich Salzburg. Das ist ja nur dieses Städtchen da, diese Kulisse und den Rest, das will man ja eh gar nicht wissen.
Ja, und oder? Dann gibt es ja gar nicht so viel zum Wissen.
Da ist
weil
ja,
irgendwie ist dann mal auch, es ist sehr schön am ersten Blick, wie halt ein Outfit oder ein Kleid.
Ja.
Aber zum Ausziehen kommt es nicht wirklich,
Salzburg,
weil...
Salzburg zieht sich immer an, so wie ein Sommerjäckchen. Und dann ziehe ich es da aus.
das macht man in gewissen Phasen gerne und dann hat es dann sehr oft an.
Die paar Kaffeehäuser, die netten und ein paar ganz wenige Restaurants, das wird ja immer schlimmer. Ja. Und natürlich die Kultur, die Festspiele und so, großartig.
Ja, und auch kulinarisch muss man festhalten, dass ja dank auch eines großen Konzerns
oder
des Chefs da sehr viel aufgestellt wurde in Salzburg, was ja so nicht möglich wäre.
Nein, nein, überhaupt nicht. Und das ist eine total kulinarisch reiche Stadt. Und ich behaupte, dass Salzburg sicher im Schnitt nach wie vor mehr Top-Restaurants hat als Wien. Aber das sind auch Wettbewerbe, auf die man sich nicht einlassen muss.
Ja, Wien, es ist halt wieder nur die Spitze.
Urbane, Wien ist halt die urbane Gegend und Salzburg ist halt konservativ. Und dann hast du ein paar Sterne-Restaurants und dann ist Schluss. Und Wien hat schon mehr Spannung zu bieten. Also das ist ja
schön, dass du das jetzt sagst. Ja, nicht ich als Salzburger jetzt eine von Wien schwärmen.
Oder? Nein, da gibt es ja auch gar nichts. Ja.
Was ist dein Lieblingsplatz in Salzburg? Weil du hast die Kaffeehäuser angesprochen.
Also von den Cafés ist das Bazar. Das muss ich jetzt verstärkt sagen, weil ich bin auch immer gerne ins Tomaselli gegangen und das ist irgendwie, da treiben schon wirklich die Touristen durch.
Aber wir brauchen nur das Bazar gut reden. Wir müssen gar nicht über die anderen Mitbewerber sprechen, weil ich glaube, Bazaar ist bei Generationen, weil du mich heute mal gefragt hast, hey, wir sind ja eigentlich gar nicht gleicher halt, aber das spielt ja gar keine Rolle. Und im Bazaar siehst du ja auch die Jungen sitzen.
Voll, super.
Die Mitteljungen.
Ja.
Und irgendwann sind sie einmal alle da, aber da sitzen alles drinnen als Konservative.
Ich mag das gern. Super Service und ich bin ja nicht Stammgast dort, aber du wirst einfach behandelt wie ein Stammgast. Das finde ich
gut. Ja, aber mit der nötigen Würze des Services. Fossers hätten sie es in Wien gelernt.
Die sind wirklich gut, ja. Die sind wirklich gut. Und sonst, mein Gott, dein Lieblingsplatz, das Carpe Diem gibt es nicht mehr, der goldene Hirsch ist nicht mehr gut. Schwierig. Jetzt war ich beim Gfrera, das könnte ich mir jetzt angewöhnen. Das finde ich sehr angenehm.
Gut zu wissen.
Die blaue Gans, ja. Das habe ich vor ein paar Tagen, das muss ich echt sagen.
Wenn sich ein Alexander Rabl nicht in Restaurants aufhält, wo findest du oder er seine Ruhe?
Also entweder keine Ruhe, indem ich in ein Konzert gehe, aber eher klassisch oder Jazz oder in die Oper oder ich schwimme irgendwo in einem kühlen See.
Also See ist schon.
Ja, das ist sehr wichtig.
Ach, geil.
Ja.
See hilft.
Ja, das ist sehr hilfreich, ja. Oder ich sitze irgendwo und schaue hinaus.
Hast du es, weil du sagst, du feierst die Franzosen so wahnsinnig ab und das Frankophile, hast du dann auch einen lässigen Bezug zu Italien?
Ich kann die Sprache leider nicht, das ist wirklich das Problem.
Die Figiano?
Die Figiano. Nein, ich kann es nicht, aber Italien ist schon mega und das ist einfach die letztendlich dann wahrscheinlich die coolste Essnation der Welt.
Weil die essen richtig.
Die geben sich voll, gell.
Ja?
Ja.
Carbs.
Ja, die geben sich richtig.
Ich arbeite mit Internisch.
Das ist auch das Einfache, einfach.
Also einfach gut. Das kriegen sie bei uns nämlich nicht hin, witzigerweise. Pasta kannst bei uns nirgendwo so geil essen wie dort in den einfachsten Trattorien.
Ja, das ist ja das. Ne? Und Kaffee, das können wir nicht. Da gibt es die Grenze. Und je weiter du in den Süden gehst, desto besser wird's. Aber es ist ja schon im Norden so gut. Es ist einfach gut. Und ich kann mich erinnern, wie ich einmal ein paar Tage immer wieder mal da an der Grenze bei Tarvisio, heißt das, glaube ich. Das war einfachst, ja. Aber du hast schon gemerkt, die können das einfach.
Das, was sie können sie gut.
Ja, die können das, ja.
Autogrill.
Es ist fantastisch.
Autogrill.
Ja, super.
Du kriegst immer nur einen gescheiten Kaffee.
Und warum kriegt man in Wien keine gescheiten Tramezzini, frage ich mich zum Beispiel. Warum ist das einfach nicht möglich?
Ich bin ja öfters in Italien unterwegs, auch beruflich, weil wir halt Weine ja auch aus Italien importieren. Und zu mir hat letztens der Winzer erklärt, Italienisch essen musst du auch trainieren.
Ja.
Also er kann viermal hintereinander Pasta essen, aber das kann natürlich einer, der das nicht immer macht, nicht.
Das glaube ich gern, ja. Das glaube ich gern.
Also du kannst es schon, aber du hast halt dann 5 Kilo mehr.
Ja, mag sein. Aber es gibt ja auch dieses Gerücht, dass vor allem im Süden, dass die Pasta so zubereitet ist, dass man nicht davon zunimmt.
Weil es mit 5 Liter Öl gemacht.
Ja, und weil es sich langsam aufschlüsselt. Also angeblich ist das durch dieses extreme Al dente, wird die nicht so schnell verstoffwechselt und dadurch werden die Leute nicht so dick. Ich glaube aber eher an die Macht der DNA, ehrlich gesagt.
Die Macht der DNA.
Ja, also bei uns, wir im Norden neigen einfach dazu, aus wenig viel zu machen. Und so schauen wir halt dann alle aus.
Alex, du kommst aus einer Zeit, die ist 90er, 2000er geprägt, sehr, sehr männerdominant und auch so kommuniziert worden ein bisschen.
Ich muss da kurz widersprechen. In Österreich gab es in den 80er und in den 90er Jahren ein gutes Drittel der Superköchinnen waren Frauen. Die waren an der Spitze, also Bacher, Liesl Wagner-Bacher, die Sissi Sonnleitner und alle und einige andere. Und das ist vorbei. Also es war eigentlich interessanterweise, gerade in Österreich, würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Ausgeglichenheit gegeben hätte, aber dass zum Beispiel eine 100-Besten-Liste im à la carte, dass da nur eine einzige Frau vorkommt und dass ich mir echt schwer tue, für meine Serien gute Köchinnen zu finden, weil die alle irgendwo versteckt kochen und nicht oben stehen, nicht an der Front stehen. Das ist schon ein neues Phänomen. Und
die kochen ja oft gar nicht schlechter. Sie sind nur weniger laut vielleicht.
Ich finde Frauen, das muss ich jetzt wirklich sagen, Frauen kochen mindestens so gut wie Männer. Und es ist ja Blödsinn zu sagen, es gäbe da geschlechterspezifische Unterschiede, aber mindestens so gut, weil sie sich einfach mehr sozusagen mehr Gedanken über das Essen machen und nicht über die Punktezahl, die sie damit kriegen. Also diesen lächerlichen Ehrgeiz, den einige österreichische Spitzenköche haben, den ich völlig absurd finde, wie beim Skifahren, ja, Skisport.
Ja, genau.
Das haben Frauen sicher auch, aber nicht so vehement wie die Männer.
Aber war das eine Phase der Zeit? Also es gab die Frauen, hast du gesagt, in den 80ern waren sie da präsenter.
Ja, und auch dann in den 90ern ist es irgendwie bis dann und irgendwann ist dann weniger.
Und irgendwann war die 2000er, ja. Das ist so, ich bin jetzt auch nicht wie viele Köchinnen, ich habe jetzt nicht viele Köchinnen präsentiert kriegt von auch Magazinen oder Journalismus, wo man sagt, zu der Köchin muss gehen.
Wir suchen verzweifelt. Also wir suchen verzweifelt. Ehrlich, weltweit wird immer versucht, gibt es da nicht eine Frau, kann man da nicht noch eine Frau, weil erstens die Marketingabteilungen, die zum Beispiel diese 50-Best-Liste sponsern, die wollen das unbedingt. Auch die Redaktionen wollen das unbedingt und ich finde es auch völlig richtig. Aber es ist wahnsinnig schwer. Und wenn du dann wieder eine findest, dann kommst du drauf, ne, die hat halt sich einfach aus dem Wettbewerb und aus dem Ding zurückgezogen.
Macht ihr Ding, das macht sie gut.
Genau, jetzt habe ich wieder eine, die Kräuterwirtin da unten in der buckligen Welt, die ist eine sehr gute Köchin und hat im Steirer gelernt und da und dort noch, glaube ich auch bei den Obauer sogar, die kocht halt alleine, gell? Und die hat natürlich keine Möglichkeiten, irgendwelche Gourmet-Geschichten zu machen. Ja, kocht aber sehr gut.
Ja.
Und da kenne ich viele. Finde ich sehr interessant und warum die weiblichen Spitzenköche immer weniger werden oder vielleicht auch im deutschsprachigen Raum immer weniger werden oder ich sage es noch einmal schlimmer, in Österreich immer weniger werden, weil nur da kenne ich mich aus, weiß ich nicht. Weil in England gibt es ja auch Claire Smith zum Beispiel und in Frankreich gibt es ja auch die Pic und da gibt es ja immer wieder welche, aber bei uns ist nichts. Und es schickt sich auch keiner an, das muss man jetzt auch sagen. Also es gibt auch kaum jemanden, wo du sagst, das ist jetzt der nächste Star. Das gibt es eigentlich nicht.
Also du hättest jetzt keinen Radar, der sagt, du wüsstest auch jetzt gerade keine Frau, die,
nein,
die da oben mitspielen wollen würde. Überhaupt.
Die wollen erstens gar nicht.
Wollen, genau, das ist der Punkt.
Das ist schon das Thema.
Ja, das Wollen ist der Punkt.
Das muss man schon wollen.
Ja.
Weil das ist schon mit ziemlich Einsatz und auch gewissen Entbehrungen verbunden. Das ist überhaupt keine Frage. Also ich habe die Johanna Meyer ganz gut gekannt und das war schon sehr hart für die.
Johanna Meyer war in der Zeit, die größte Zeit, was hat, wann war die Zeit von der Johanna Meyer?
Naja, da würde ich sagen, Ende der 90er, Anfang der und die Nuller.
Ja.
Und da gab es die spektakulären Abwertungen im Gummio. Die haben natürlich auch nicht gerade beigetragen, dass sie dran geblieben ist. Mit dieser Art und Weise, wie die Meyer abgewertet worden ist, über einige Jahre habe ich mich geistig, mental von dieser ganzen Geschichte verabschiedet. Ich habe es dann noch eine Zeit lang gemacht und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht mehr mein Ding.
Du willst keine Leute mehr abwerten?
Nee, na, am Schulhof heißt ja, jemanden, den du niedergehaut hast, den trittst du nicht nach.
Das sollte, hat früher auf der Straße auch geheißen. Aber
genau, das hat sich jetzt geändert. Das heißt, man kann ja jemanden abwerten, wenn es notwendig ist, aber da muss man nicht noch nachtreten.
Ja.
Das fand ich einfach nicht angemessen.
Es ist auch oft leicht und einfach, ne?
Ja, also jeder, der halbwegs schreiben kann, kann eine super Verriss schreiben. Das machst du so wirklich. Das mache
Hast
ich
du
hier.
Das Gefühl,
das mache ich hier, das habe ich einige Male gemacht und das ist wirklich das Leichteste.
Hast du das Gefühl, dass Frauen eher schlechter bewertet wurden oder eher runtergeschrieben
Nein,
wurden
nie,
Männer?
Nie. Nein. Nie.
Also da war
Nein,
vollkommen egal, welches Geschlecht das jetzt betrifft.
Also ganz sicher und das ist auch nach wie vor so.
Weißt du, was du übrigens essen gehen musst, weil wir haben gerade über Damen beim Kochen geredet.
Ja, ja, ja.
Ich war im Unflora essen.
Ja, zu dem möchte ich gehen, ja.
Die kann Rübengericht gegessen, das hat man wirklich in Erinnerung geblieben.
Und dann auch großartig in Wien, die Stefanie Herkner, bei der war ich im Winter. Super Köchin.
Knödelkönigin ist es, oder?
Ja, super Köchin, die Suppe, die sie macht, das ist einfach eine gute, die hat auch eine tolle, hat auch gelernt beim Papa und großartig, ja, aber die sind halt alle so unterm Radar dieser Restaurant.
Ja, weil die auch genug Tun drin finden, dass ihr Geschäft gut läuft, was sie machen.
Das ist das Nächste.
Die müssen, die wollen und müssen gar nicht das Ego noch pushen. Also ich habe das Gefühl,
die Pfauenküche ist immer eine der Männer.
Die Pfauenküche?
Ja.
Ja. Pfauenküche ist einer der Männer. Schön gesagt.
Die stolzieren herum und kochen, teilweise um es den anderen zu zeigen.
Ja.
Ich möchte was zeigen. Finde ich völlig absurd. Aber so ist es halt. Gibt es ja in der Schauspielerei auch, im Sport gibt es das extrem.
Na sicher, es ist ja auch, ja.
Kochen wird ja oft mit Sport verwechselt.
Das ist richtig, das ist schön, dass du sagst, Gastronomie ja. Und Koch wird gerne mit Sport verwechselt.
Mit Sport verwechselt. Und
wir machen ja auch, Titelrennen.
Ich finde ja auch die Idee, dass man ein Geschmackserlebnis, ein sinnliches Erlebnis numerisch bewertet. Ich habe es 30 Jahre gemacht, aber ich finde es absurd, muss ich echt sagen.
Das Absurde ist halt, wo fängt die Punktezahl an? Wieso mache ich ein System, was 100 Punkte hat? Beispiel einfach nur.
Beim Wein zum Beispiel ist ja auch lächerlich.
Und es fängt im Endeffekt alles bei 80 an.
Ja, absurd, oder?
Also das ist komplett absurd.
Ja.
Und jeder, dann gibt es noch die 100 Plus-Punkte.
Ja.
Für was so realistisch, wie es 100, wenn es 100 Plus ist. Was ist denn über 100?
Das ist einfach nur lächerlich. Wenn man sich da einen halben Meter zurückstellt und sich das alles anschaut, muss man einfach lachen. Das ist erbärmlich fast. Und ich finde es schön, wenn auch Winzer sich dem entziehen. Und auch Küchenchefs sich dem vielleicht nicht entziehen, aber es zumindest relativieren.
Ja, und ja, das gibt
reicht,
auch viele von denen.
Ich verstehe ja jedes Restaurant und jeden Küchenchef, der sich um diese Awards kümmert, weil das gut ist fürs Geschäft. Du kriegst besseres Personal, du kannst höhere Preise verlangen, du kriegst die tollen Werbeverträge, das weiß ich ja vom Norbert Niederkofler, den ich gut kenne. Das ist einfach wichtig, das zu haben. Man muss sich nur selber rausnehmen. Also man muss es schaffen, dass es nicht persönlich genommen wird. Und das können halt auch nicht alle.
Ja, du, gibt es gewisse Highlights, die du gemacht hast in der Gastronomie? Wir haben ein bisschen so die Gastronomie, das ist schon ein bisschen der verrückte Wahnsinn, Gastronomie-Sommelerie.
Ich habe einmal um 4 in der Früh, weil du gesagt gemacht hast, habe ich eine Eierspeis gekocht anlässlich einer Party in einem Restaurant, wo ich immer wieder mal bin, und habe eine Eierspeis gemacht und dann gab es Trüffel drüber. Und der Eierspeis
hat sich
so, wie es der Gera mir beibracht hat oder erklärt hat. Und da waren Leute, die sich echt gut auskennen und haben die Eierspeis gelobt.
Das ist schon eins deiner absoluten Highlights, oder?
Das war ein Highlight, und in Hamburg habe ich einmal auch sehr lang her für 20 Leute Gänseleber mit Apfelscheiben und Riesling gebraten. Und die waren auch völlig weg.
Aber du sagst es doch gerade ein bisschen. Das sind doch die einfachen Sachen, die
ja klar,
die auch die größte Freude machen.
Sonst könnte ich es ja nicht. Ich kann ja nichts. Ich kann es ja nicht.
Bist du ein Feinmotoriker?
Na, vom Erfahrung her, du musst ja kochen, muss man ja, das ist ja auch ein Handwerk, das man beherrschen muss. Ja.
Ja.
Und das beherrsche ich natürlich überhaupt nicht.
Diese Eierspeisen um 4 in der Früh, wie viele Leute waren die?
Für 12.
12? Also mindestens 24, 30 Eier?
Ja, da war schon eine große Pfanne, ja.
Wie viel Trüffel?
Genug. Ausreichend.
Ja. Ausreichend, immer wichtig.
Ausreichend und beträchtlich viele, ja. Ja.
Hast du ein Lieblingslokal oder Lieblingslokale, die du in so einem Satz nennen könntest, Tage gehen?
Also es gibt höchstens Lokale. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte bei Michael, eine sehr persönliche Liste Lokale, weil sie mich bewegen und weil ich sie super finde. Und die sind natürlich jetzt alle außerhalb von Österreich, weil sonst wäre es einfach. Und da gibt es so Sachen wie dieses Fischrestaurant in Getaria, das Elcano, oder natürlich in Paris die Ambroisie oder auch Alain Passat und diverses. Am Gardasee das Lido, vielleicht Niederkofler auch, muss ich auch sagen, immer wieder seit 20 Jahren.
Super Sommelier auch, gell?
Ja.
Aber boah.
Ein großartiger Maître und ein großartiger Sommelier und sicher sehr, sehr beteiligt am Erfolg des Norbert Niederkofler.
Der junge Mann heißt Lukas Gerges.
Genau.
Ist aber, wenn wir sagen, junger Mann, schon relativ lange auch beim Norbert, oder?
Der ist lang dabei und weiß ich nicht, aber sicher 5, 6 Jahre. Und ich würde, so wie ich das einschätze, sagen, so wie er das präsentiert hat, sicher beteiligt, weil diese Küche vom Norbert Niederkofler, die muss man auch gescheit präsentieren, sprich Storytelling. Und da ist er sicher auch beteiligt gewesen. So ist meine Wahrnehmung.
Und weißt du, was eigentlich die Wahrnehmung auch ist? Wir reden gerne über so diesen Sportmodus und ein Niederkofler oder ein Gerges haben das irgendwie gar nicht so, oder? Dass sie jetzt so auf die Bühne trommeln müssten und sich so zelebrieren müssten.
Der Norbert war schon sehr ehrgeizig und ist immer noch, gell? Also der hat das schon begriffen, dass er, um dort zu überleben in den Bergen, eine hohe Wertung braucht. Das war schon sein Thema, gell?
Ja.
Das habe ich mitbekommen in den Jahren. Aber das ist auch okay, das ist auch gesund. Bist halt ehrgeizig als Koch.
Ja, gesunder okay. Ehrgeiz und zu
viel. Ja, das finde ich schon, aber gleichzeitig musst du doch wissen, es bin jetzt nicht ich, sondern das ist nur meine Arbeit und meine Küche. Und ich habe andere Themen.
Bei vielen ist aber auch manchmal gescheiter, wenn man nicht weiß, wie sie wirklich sind.
Bei den meisten möchte ich es nicht wissen. Was ich gern mache, so wenn ich essen gehe, ist halt jetzt nicht unbedingt nur die neuesten Restaurants, sondern auch die, die es schon länger gibt, weil ich finde halt Geschichte oder du musst, um das jetzt zu verstehen, musst du das gehabt haben und erlebt haben, was vor kurzem war. Und deswegen sollte man auch in Restaurants gehen, die vor 2 oder 3 Jahrzehnten top waren, wenn sie immer noch gut sind, und sich das einfach anschauen, um zu verstehen, was jetzt ist. Sonst hast du immer nur die Oberfläche am Geschehen, wenn du immer nur schaust, was ist gerade.
Und welche Restaurants würdest du nennen?
Nein, ich habe jetzt da.
In welche Fälle fallen dir ein?
Nein, ich war voriges Jahr bei den Santinis im Pescatore, da wollte ich immer hin. Und das ist einfach ein Platz der Magie. Gell, da hast 24 Plätze, da sind 12 Leute im Service, dann sind nochmal 12 in der Küche. Du hast wirklich ein 1:1 Verhältnis. Und die kochen einfach gut, nicht sensationell, aber gut. Und das ist ein Familienbetrieb im Nirgendwo, da musst du wirklich hinfahren mit Chauffeur oder mit Auto. Da ist auch nichts, der macht kein Quartier, da musst du einfach hinfahren. Ja. Das ist total schwierig.
Du musst auch wieder heimfahren.
Da musst du auch wieder heimfahren oder die dort in der Nähe ein Quartier nehmen oder halt schauen, dass du das mit dem Wein nicht übertreibst. Aber das ist einfach großartig. Das sind so europäische, wie sagen wir so Meilensteine in der europäischen Esskultur. Und ich finde, das sollte man sich schon mal anschauen. Ob ich noch einmal hinfahre, die würden sich sicher freuen, weil ich habe über sie auch geschrieben, da und dort. Jetzt, das wissen die gar nicht. Aber es ist halt dann, wenn du in die Sixtina gehst, einmal geschaut und dann sagst du, ja, vielleicht brauche ich es noch einmal, aber vielleicht brauchst du auch nicht. Aber ich finde, man muss hineingegangen sein einmal in die Sixtinische Kapelle. Also man muss es einfach mal gehabt haben.
Ja, sicher.
Nicht? Und du musst auch dieses Essen einmal gehabt haben, um zu verstehen, wie heutige Restaurants arbeiten, wie zum Beispiel das Lido 84 arbeitet. Das ist meine Meinung.
Sehr zeitlos.
Du musst das Zeitlose erkennen, ja, und anschauen und nicht nach Hitlisten gehen. Einfach schauen, was interessiert mich und was ist wirklich relevant beim Essen.
Also du stehst
auch in der Kunst und bei allem
eigentlich. Auf Beständigkeit.
Ja, das finde ich total wichtig. Ja.
Du suchst lieber nach beständigen Lokalen auch oft, wo du sagst, hey, die machen das seit 30 Jahren, die müssen es ja, das muss ja gut sein, weil sonst.
Ich war bei Maurer Cola Greco, war ich schon 2014, da war der Nummer 26. Das hat kein Hahn danach gegräht. Und das ist ja auch ein allein Passat-Schüler und da hat man noch gemerkt, wie Passat, also zwar noch, war okay und ich fand's Essen super. Und am nächsten Tag war ich im Louis Kreis.
Mhm.
Und das ist überhaupt keine Frage, ja. Was für ein Unterschied. Das eine war Magie und Glanz und groß und das andere war dann ein Koch, der sehr gut kocht und so hier sein Ding macht, aber das andere war zeitlose Spitzenklasse.
Okay.
Ich war schon ein paar Mal im Louis Kreis, finde ich, also auch ein super Adresse und das grabt sich ein ins Kopferl. Und beim Cola Greco hat sich bei mir gar nichts eingraben. Außer, dass ich gesehen habe, er richtet das Zeug so an wie allein Passat.
Ja. Also, um zu erklären, wir sprechen gerade über.
Und dann hat er irgendwas mit Pilzen gemacht und eine Ente gab's und so, aber das Essen bei Betty Cast, das bleibt einfach im Kopf.
Ja.
Und zwar über Jahrzehnte. Das ist die Sache.
Wir sprechen gerade über die absolute Spitzengastronomie in Frankreich.
Mhm.
Dass die Hörer auch mitkriegen. Das werden wir vergessen, wir sitzen wir zwei da, aber wir reden über die komplette Spitzengastronomie. Das waren was für Zeit war das
Oberliga,
damals?
Ja.
Was war das für Zeit?
Also 2014 ist 10 Jahre her, da
war ja, ich 2014.
Und habe mir eingebildet, ich muss jetzt zu dem Cola Greco gehen, weil damals, wie diese Liste noch nicht so populär war, habe ich das abgegrast. Ich habe immer geschaut, was ist da jetzt? Jetzt interessiert es mich eigentlich null, muss ich echt sagen, null. Aber damals war es schon spannend, gell? Und dann habe ich den Cola Greco, da war noch kein Österreicher dort vorher, habe auch drüber geschrieben und fand es auch super, aber am nächsten Tag bin ich noch ins Louis Kreis und das war halt noch eine Stufe drüber, gell? 1, 3 Stufen. Mag sein, dass es jetzt ja gar nicht mehr so gut ist, gell? Weil damals hat noch der Küchenchef gekocht, der Cerruti, und der ist ja jetzt weg. Ich weiß gar nicht, wer jetzt dort kocht.
Hast du ab und zu das Bedürfnis, was Einfaches auch zu einfach
essen? Ja klar, natürlich, na voll.
Oder muss es immer ein Menü sein? Oder?
Nein, im Gegenteil, es wird immer weniger. Am liebsten 3 Gänge, die gut sind, die wirklich bemerkenswert gut sind und das war's.
Hast du das Gefühl, weil du vorher, wenn man ganz am Anfang über den Journalismus gesprochen hat, den kurz bewertet, wie es um den gerade steht, wie siehst du gerade die Zukunft des Fine Dinings? Es war ja mal früher so, dass wurde Menü gekocht und à la carte gemacht, jetzt wird nur noch Menü gemacht.
Diese Menügeschichte halte ich gar nichts davon. Das ist ja gekommen von El Bulli und Spanien und dann über Skandinavien, wo du die Gäste sanft zwingst, an etwas teilzunehmen, was irgendwie Eventcharakter hat und mit Essen nur noch wenig zu tun. Und ich finde es auch super. Also ich habe alles diese Noma und so weiter Geschichten fand ich großartig. Aber wenn ich die Wahl habe, gehe ich dann jetzt trotzdem lieber in die Ambrosie, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil ich diese 20-gängigen Menüs, da ist dann einfach so viel drin, wo du sagst, ja, das habe ich jetzt eh schon in der Art und Weise, kenne ich das eh schon.
Die x-te Karotte.
Muss ich mir, ja, und jetzt muss ich mir, ja,
fürchterlich. So, wann, ich will jetzt einfach.
Die Inszenierung der Karotte, einfach fürchterlich, ja, schrecklich. Das habe ich jetzt eh schon über mich ergehen lassen, ja. Das interessiert mich eigentlich nicht mehr.
Aber jetzt sprichst du davon aus journalistischer Sicht auch ein bisschen.
Nein, da spreche ich als Esser.
Und als Esser. Und die Esser merke ich ja auch, die Esser wollen das ja.
Ich habe ja auch immer diese Schreiberei gemacht, daraus, dass ich einfach gerne essen gehe und mich das interessiert.
Ja.
Nicht? Also wenn ich jetzt ehrlich gesagt Journalist werden hätte wollen, dann wäre ich eher Wirtschaftsjournalist geworden oder so, was Gescheites, was Anständiges.
Aber du hast ja auf der WU angefangen.
Einfach, ja, oder irgendwas, ja, oder meinetwegen auch Politik und nicht irgendwas so was Lächerliches wie Gourmet-Journalismus in Österreich. Ich meine, das muss man jetzt echt sagen. Wenn du das machst, dann musst du eigentlich nach New York gehen oder nach Paris, aber in Österreich, sage ich jetzt auch gegen mich, also wir sind ja nicht das Zentrum der Welt und der Nabel der Welt. Also das braucht man hier jetzt wirklich nicht. Ich mache das, weil ich einfach gern essen gehe und schreiben kann und weil es halt Leute gibt, die das dann abdrucken wollen. Wir finanzieren tut es nicht, aber abdrucken. Meine Essfreunde, die haben diese, also das ist sicher eine Tendenz, das ist zeremoniell der 20-gängigen Menüs, die haben das ziemlich satt, das interessiert die überhaupt nicht mehr. Die wollen einfach nur noch High-End essen oder auch nicht oder einfach gut.
Genau, oder einfach gut.
Ja.
Komplett High-End oder einfach gut. Und dann das trinken, was sie auch trinken, einfach gut.
Ja, du hast ja, ist ja von vielen schon alles gesehen und es gibt ja keine großen neuen Erkenntnisse mehr.
Das Rad nochmal neu erfinden.
Aber Hunger hast ja täglich, Gott sei Dank. Das ist ja das Glück, dass man täglich einen Hunger hat. Aber es ist auch nur ein Glück, wenn du ihn noch stillen kannst.
Dann ist ein Glück,
ja. Sonst ist es kein Glück.
Nein, absolut nicht.
Aber was ich damit sagen will, ist, dass man ja jeden Tag, wenn man es sich leisten kann und privilegiert ist, irgendwas zu essen, auch nur eine Wurstsemmel, dass man das sehr schön ist, wenn man jeden Tag einen Hunger hat.
Es ist eine Wurstsemmel, was richtig gut ist.
Ja, herrlich. Na, ich finde es auch großartig.
Also ich finde eine Wurstsemmel mit einem Gurke
drinnen. Das ist jetzt nicht Koketterie von mir, sondern das ist mein Ernst.
Aber ist es nicht die Einfachkeit, in der oft ja auch das Schöne drin liegt?
Ja, für mich ist ein gut gemachter Fisch, also ich liebe Fisch, ein gut gemachter Fisch das größte Glück überhaupt.
Salzwasser oder Süßwasserfisch?
Salz. Außer es ist ein Saibling im Salzkammergut, aber in Wien sehe ich das überhaupt nicht und auch sonst nicht. Aber Salzkammergut, Saibling, die kleinen Saiblinge am Attersee, das ist für mich das ist das absolut Tollste. Oder ein Steinbutt irgendwo halt. Das finde ich das Beste eigentlich überhaupt. Ich liebe Fisch und ich finde, die besten Fischrestaurants sind die, die einen Michelin-Stern haben. Weil dann merkst du es jetzt wirklich gut. Und meine zwei Lieblingsrestaurants weltweit ist Rollinger in Cancale und Le Petit Nice in Marseille. Also das ist einfach das Beste.
Ein Fisch?
Ja.
Speziell ein Fisch?
Gibt es nur Fisch oder hauptsächlich Fisch und das auf 3 Sterne. Das sind große Orte, gell? Das ist groß. Da gibt es ja auch in Istrien eins, das heißt Johnson. Die haben auch Fisch, das kommt direkt aus dem Meer. Denen fehlt natürlich die französische Technik und Eleganz und das Große. Aber es ist auch großartig. Johnson bei Obatia irgendwie. Habe ich geschrieben in deinem Artikel, gell? Also in meinem.
Im Artikel von
Karl Kopke. Fisch ist einfach wirklich, also ein guter Fisch, da geht nichts drüber.
Meine Essensrunde und Trinkrunde waren wir auch jetzt gerade in San Sebastian und wir haben jeden Tag Steinbutt gegessen.
Ja, war es im Elcano wahrscheinlich, oder?
Nein, im Elcano leider nicht.
Scheiße. Das ist das Ärgste. Ja, da kriegt man auch keinen. Und vor allem, wenn es das Österreicher dort anruft, die lachen nur noch. Also die reagieren gar nicht. Das ist nur, okay, geht's einfach weg.
Komm bitte, geh mit Gott.
Ja, geh einfach weg. Ich kenne einen Freund von mir, der wohnt in Bayonne und der ist dort ziemlich gut angeschrieben. Deswegen kriege ich einen Tisch und ich war schon 3-4 Mal dort.
Das ist einfach fantastisch.
Das ist ja lustig. Da war ja dann in Bilbao die Jury. also die Verleihung von 50 Best, dann haben sie natürlich alle eingeladen.
Also von einer der wichtigsten Restaurantlisten der Welt eigentlich, oder?
Ja, zumindest.
Die wichtigste.
Ja, die berühmteste. Und dann haben sie die alle eingeladen, dann, also dann haben sie es herumgeführt, also das Tourismus halt. Wie doch ein Wunder hat, dass Elcano dann ein Jahr später war auf einem Spitzenplatz. Er fragt sich, wie soll das gehen? Aber es geht.
Du, jetzt reden wir die ganze Zeit von der Spitzengastronomie weltweit. Österreichische Spitzengastronomie, Amador, der einzige Drei-Sterner bis dato. Und der Steyrek bei der 50-Best-Liste immer in den Top 20 von dabei, Top 30. Wahnsinnig beeindruckend. Siehst du da was nachkommen danach?
Ja, da gibt's viele. Diese Votings sind natürlich so ausgerichtet, dass jede Nation natürlich patriotisch ist und dann wird es entsprechend natürlich auf einen Betrieb konzentriert, damit man halt irgendwie vorne ist. Ich halte allerdings trotzdem das Steyrek für das kompletteste, intellektuellste und letztendlich beste Restaurant, das wir haben. Ich weiß, dass nicht alle von der Küche eingenommen sind. Das finde ich auch okay. Es gibt ja in anderen Spitzenküchen auch, was mir oft Kochkollegen übers Noma geschimpft haben. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Und die gleichen schimpfen dann auch übers Steyrek. Das finde ich völlig irrelevant. Ich finde, der Reitbauer, der ist schon ein großer Vordenker und großer Meister.
Macher. Die Reitbauers.
Beide. Auch die Birgit und was die ins Leben gerufen haben in Österreich, also wie sie Trends gesetzt haben, nämlich jetzt nicht nur von der Ideologie, sondern auch von der Art, wie man was kocht und wie man was anrichtet, wie man was präsentiert. Das ist schon fantastisch und da gibt's früher waren es die Obauers und Jörg Werther und jetzt ist es im Westen höchstens noch der Töllerer, der so einen prägenden Einfluss hat auf die ganze Szene. Und
sonst die Töllerers.
Ja, sonst gibt es eigentlich niemanden. Ja. Es gibt noch ein paar tolle Chefs, aber Leute, die so einen Einfluss haben, die so einen Trend auslösen, wie Reitbauer gibt es nicht.
Welchen Trend siehst du, den Reitbauer zum Beispiel ausgelöst hat?
Diese Aufwertung von Gemüse, die Art, wie er auch die Dinge präsentiert, also auch optisch, das kann man extrem anschauen, auch bei den Leuten, die bei ihm Schüler waren, die, wie er es immer gesagt hat, sagen wahrscheinlich andere Küchenchefs auch, aber er hat gesagt, dass er Kartoffel genauso wertvoll behandelt wie er von Kaviar. Das sagen sicher andere auch, aber er hat das irgendwie...
Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich auf ein Lebensmittel verzichten müsste von eins von den Zweien, würde ich niemals auf Kartoffeln verzichten.
Das ist so richtig, von Kaviar kannst du nicht überleben.
Aber, na, wenn ich irgendwas ausschließen würde, würde ich hier ein Kaviar ausschließen und würde Kartoffeln.
Ich träume ja immer noch davon, dass ich immer so viel Kaviar esse, dass es mich anwidert. Das habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe keine Frage, oder? Eine Kartoffel mit Butter oder mit einem guten Käse mit einem Salz und Butter und das ist jetzt perfekt, oder?
Geil.
Oder mit Topfen oder
Hollandaise, so Ofenkartoffeln.
Ja, super, ja, großartig. Ja, und das hat der Heinz Reitbauer schon irgendwie so gemacht und ich finde, er ist ein Professor, er ist ein Wissenschaftler, der den Dingen wirklich auf den Grund geht.
Und wie ist das was ist der Trend beim Andi?
Na dann, der Andi, der reduziert sich jetzt gerade, sagt auch selber, weil er so viel in Japan war, geht er den Dingen immer mehr auf den Grund und lässt immer mehr weg und das tut ihm total gut. Und die Küche, die sogenannte alpine Küche, das hat er längst hinter sich gelassen. Der ist auf einem ganz anderen Trip mittlerweile. Da spielt sich einiges ab, geschmacklich. Er wird viel konkreter, er geht den Dingen wirklich mehr auf den Grund, den Zutaten. Und das sind natürlich Zutaten, die halt dort wachsen. Aber jetzt muss man halt sagen, dank der Klimaerwärmung und dank guter, sehr guter Gärtner hat er jetzt halt auch Artischocken und so Zeugs. Gell? Also er hat ja wirklich viel. Du musst jetzt immer mehr auf wahnsinnig viel verzichten. Wenn du jetzt einfach sagst, ich koche alpin, du musst nur auf die Fische verzichten. Es gibt mittlerweile sogar Garnelen. Du kannst wirklich schon viel machen. Also musst.
Es hat auch aus alles gezüchtet.
Ich liebe natürlich beim Fisch Wildfang, gell, das muss ich jetzt schon sagen. Die Attersee-Saiblinge sind halt wild gefangen und der Steinbutt in San Sebastian ist halt auch wild gefangen. Das muss ich schon sagen.
Das schmeckst du auch?
Naja, ob ich es schmecke, weiß ich nicht. Ich finde, man schmeckt. Ja. Ich finde, man schmeckt und ob ich es jetzt schmecke, ich glaube, man schmeckt es einfach. Ich glaube, der Unterschied ist einfach völlig klar. Aber da kann man sich ja dann behelfen. Also Andreas macht zum Beispiel einen Stör mit einer Sauce. Da sind Krustentieröl und was Gott, was ist da alles drin? Eine klare Sauce, ein klarer Jus, transparent, super würzig, toll. Und dann ist noch ein bisschen Zitrone und Kohlrabi und der Stör. Und das ist einfach top. Ja. Und der fliegt ja viel rum und vor allem ist er so japanophil. Und das hat er selber gesagt, wenn er ein Japan ist, dann lernt er sich irgendwie diese Reduktion, die dort drüben ist. Ich war ja selbst noch nie.
Ich würde gerade sagen, ich habe hier ein Teil im Kopf.
Ja, thailändisch finde ich, liebe ich auch, ja. Aber Japan ist schon das, sage ich alle, the final destination, glaube ich, zum Essen.
In der Feinheit und in der Produkt.
Ja, ja.
Also planen wir.
Also wenn ich mal sehen
kann. Dann Kako Kegel einen Japan-Trip.
Na, zur Not muss ich dann irgendwann einmal meine Schuhsammlung verkaufen.
Wie viele Schuhe sind in dieser Sammlung?
Das wird nicht reichen für dich. Geht wahrscheinlich gerade vom Taxi für einen Tokio-Otta-Flughafen in die Innenstadt. Mehr wird es nicht sein.
Oh, nur die Taxifahrt, nicht der Flug.
Gesagt, irgendwann muss ich mal was machen, weil ich möchte nicht sterben, ohne dass ich in Japan gegessen habe.
Ja, wie viele Kochbücher, was mit Kochbücher schreiben? Das machst du ja auch.
Naja, das ist ja ein totes Geschäft, gell. Ich mache es gern, weil ich gern mich mit Essen auseinandersetze und mit den Charakteren, die das dann machen, mit den Köchen und mit den Produzenten. Aber irgendwie, du musst schon eine super Idee haben für ein Kochbuch. Jetzt kommt keins raus, das wird recht lässig, mit dem Hubert Wallner. Das heißt Die Küche der Sonne. Und das haben wir aufgetan, die Rezepte nach Temperaturen. Also sprich, wenn es 30 Grad hat, isst du anders, als wenn es 0 Grad hat.
Ja.
Das weiß ich nicht, ob es das schon oft gegeben hat.
Ich glaube, dass das Internet da sehr viel verändert hat. Auch
also Rezepte, Kochbuchrezepte. Meine zwei an sich attraktiven Berufe wurden durch das Netz zerstört. Alles, was mit Kreation zu tun hat, Werbung schreiben, Journalismus ist leider weg, aber es hat man nicht wissen können. Ich glaube nur, dass die Generationen nach mir sich wahnsinnig gut auskennen, immer besser auskennen. Das ist schon mein Eindruck.
Ja.
Du musst halt aus meiner Sicht, das ist ja das Problem, es gibt halt keinen Lehrgang und nichts, sondern du musst es einfach anessen und ausprobieren.
Ja, das war die Grundfrage, die wir heute gestellt haben.
Du hast einfach eine Familie, wo du das irgendwie aufnimmst. Also meine Eltern zum Beispiel, die sind mit mir essen gegangen, aber die waren überhaupt nicht kulinarisch, gell? Papa und Mutter, ja. Mutter hat gut gekocht. Das war schon
das bei Vorteil. Vielen Österreich doch ist, oder?
Der hat gut gekocht, dann lernt man dann schmecken. Ja. Aber Essen, also in diesen Restaurants, das war in meiner Familie, die waren nicht reich. War das überhaupt kein Thema. Ja.
Alexander, wir haben für Restaurantkritiken geredet, Vordenker, Visionäre. Wie visionär findest du diesen grünen Stern, die grüne Haube, damit dass man ein Restaurant auszeichnet und denen Titel gibt für Nachhaltigkeit, die aber nicht kontrollierbar ist, oder das Zauberwort Nachhaltigkeit. Was haltest du von dem Ausdruck Nachhaltigkeit?
Also meines Wissens ist Nachhaltigkeit, mit dem ich ja in der Werbung schon sehr früh zu tun gehabt habe, ein Begriff aus der Ölindustrie und aus der Pharmaindustrie, Sustainability, und die haben sie auch bei Gott notwendig, das dann übernommen wurde von eigentlich allem, also von Autoindustrie bis Lebensmittel, bis Wein, bis Körndl machen, bis Eier, alles. Alles ist nachhaltig, weil es ja auch ein schönes Wort ist und man arbeitet gern damit. Ja. Tatsächlich gibt es nur wenige in der Gastronomie, nur wenige Betriebe, denen man das wirklich abnimmt. Und ich glaube jetzt nicht, dass ein Michelin-Tester oder ein Gourmet-Tester oder Inspektor oder wie sie sich nennen, wirklich beurteilen kann, ob ein Betrieb jetzt grün arbeitet.
Woher denn auch?
Weil wie soll er es wissen? Ja? Ich kann mich nur erinnern, dass ich in einem fantastischen Restaurant war in Bruneck voriges Jahr. Das heißt Lerchers Rucken oder so. Die machen fantastische Krapfen und eigene Fleischzüchtung. Freunde vom Niederkofler. Die haben einen grünen Stern. Das glaubt man dann auch. Ja? Das ist einfach cool. Ja? Und wenn du da reingehst, das ist alles selbst gemacht. Und
aber brauchen die den grünen Stern?
Ja, glaube ich.
Es macht keinen Sinn, die Auszeichnung.
Und dann hast du aber auch in Paris einfach zwei Sterne-Restaurants, die man einen grünen Stern und du denkst, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich halte da natürlich nicht wahnsinnig viel davon, gell? Weil auch ein Restaurantkritiker sich eigentlich nicht anschicken sollte, die Arbeitsmethoden eines Restaurants zu bewerten. Er sollte jetzt bewerten, was am Teller ist. Und nicht überlegen, wie arbeiten die da jetzt und haben die da, und die machen die Abfallentsorgung und wie ist das jetzt? Das kann der ja gar nicht bewerten im Laufe einer Mahlzeit.
Wie denn auch, weil er sagt ja, er tut das anonym bewerten.
Ja, das ist das
Nächste. Gehst du jetzt hin und schaust, wie der das entsorgt oder also, wie der wurde einkauft, sieht er die Rechnungen vom Bauern.
Mit der Anonymität ist leider nicht mehr weit her in der Branche, gell? Also stellen sich alle vor, das ist vorbei. Wie ich habe mich immer zurückhalten müssen, dass ich nicht sage, hey, ich bin's. Aber das ist vorbei.
Alexander, wir sprechen viel über die Restaurantkritiken und Restaurantbewertungen. Jetzt kommt dieses große, auch angekündigte Comeback des Michelin Guides. Guide Michelin, habe ich es richtig gesagt?
Die Deutschen sagen, der Michelin.
Oder wie der Deutsche sagt, der Michelin. Die Michelin. Wie siehst du das Comeback? Ist es wichtig für Österreich? Es gibt es nur in Wien und Salzburg, in den Städten. Wenn du weißt, Obauer, Döllerer, gar keine Sternbewertung, aus wie ein Dorfer auch nicht oder ein Hubert Wallner nicht. Wie siehst du das Comeback? Wärst du lieber gewesen, es wäre ganz weg oder wie jetzt gesagt, voll da?
Nee, ich habe schon mal eine Philippika geschrieben für den Michelin und seine Bewertung und seine Art, wie er die Dinge sieht, wie damals der Amateur die 3 Sterne gehabt hat in Wien, wo er sich die ganze Wiener Meute, inklusive Falstaff, Gourmillot, Corti, auf den Michelin gestürzt hat und auf den Amateur, auf den Armann, der gar nicht gewusst hat, wie es ihm passiert, weil nicht das Steyrek, wo sie alle absetzen gerne, sondern eben der Amateur die 3 Sterne kriegt. Also da habe ich eh schon meine Meinung gesagt. Ich finde, die Michelin-Bewertungen so international, die haben schon was, die sind schon valide und manchmal kannst du richtig einfahren. Da sagst du dann, was ist das für ein Mist, das ist ja dann Michelin-Stern. Da kannst du dich richtig wundern und dann gehst du am nächsten Tag wieder in eins, wo du sagst, was für ein Geschenk, wie wunderbar und wie toll und wie freue ich mich, dass ich da jetzt drauf gekommen bin. Was ganz wichtig ist, ist, dass das jetzt kommt, dass zum ersten Mal das Monopol des Gourmillot gebrochen wird. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, auch von Falstaff und so, oder von allen eigentlich. Und das Zweite ist, das ist eine fast wirtschaftliche Überlegung. Wenn du dir anschaust, wir haben sehr viele sehr gute Restaurants, aber die heimischen Gäste, obwohl die Restaurants voll sind, aber es droht irgendwie diesen guten Restaurants, drohen die Gäste abhanden zu kommen, weil die Österreicher einfach in den nächsten Jahren weniger Geld haben werden. Wenn du jetzt diese Kultur erhalten willst, dann musst du schauen, dass da andere Gäste reinkommen. Das heißt, du musst einfach um ausländische Reisende und Gourmet-Reisende buhlen. Und das kann nur der Michelin, weil alle anderen Führer, die in Österreich erscheinen, alle anderen Restaurantführer sind international einfach unterm Radar. Das interessiert niemanden. Und ich finde es total wichtig, dass diese tolle Kultur, die wir da haben, diese Vielfalt, die ja auch mit den Produzenten verbunden ist und mit den Landwirten und mit den Tischlern und mit den Servicemitarbeitern und allen, das ist ja eine wirtschaftliche Macht, oder Macht ist das schlechte Wort, aber es ist eine wirtschaftliche Bedeutung, die man ja nicht geringschätzen darf. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel das Steyrek am Bogusch bewirkt hat vor 20 Jahren. Das ist ja total wichtig. Und das muss erhalten bleiben. Und da ist einfach die Sache, dass man die weltreisenden Esser
abholt
und in dieses Land führt, dass man denen mit so einem Michelin geht, einfach Appetit macht, dass sie daherfahren. Weil bis jetzt ist nämlich nicht geschehen. Wenn ich nach Paris fliege oder nach London, ich kann mir es eh nicht leisten, aber wenn, dann tue ich mir 2.000-3.000 Euro ins Portemonnaie, weil ich weiß, ich werde dort super essen gehen. Und wir brauchen genau diese Leute, die dann daherkommen und sagen, ich gebe mir 2.000-3.000 Euro ins Portemonnaie, wenn ich nach Wien fliege, nach Salzburg, nach ich weiß nicht wohin.
Nach Oberösterreich.
Nach Oberösterreich, genau, weil ich werde dort essen gehen. Und das wird natürlich was kosten und das ist mir das auch wert.
Ja.
Und diese Leute brauchst du und die kriegst du nicht mit lokalen Führern.
Weil du Paris und London sagst, wenn du in Paris und London über Restaurants in Österreich sprichst, sind die Städte, werden nur die Städte genannt.
Ja, und das ist wirklich schade, weil die tollsten Restaurants, das war ja auch in Frankreich immer der Fall, sind natürlich nicht in den Städten, gell? Damit meine ich jetzt nicht Reitbauer und so, das ist eine Ausnahme, aber die tollsten Restaurants sind immer oft am Land, weil das sind die Wirte, die haben kämpfen müssen, die haben gesagt, wir überleben hier nur mit Qualität und die haben gekämpft und haben dann diese Qualität durchgesetzt und das sind dann oft die tollsten Sachen geworden. Frankreich, Italien, im Nirgendwo kriegst du super Gastronomie, fantastische Sachen. Und das halte ich auch für den Verdienst der Restaurantführer, dass man die Gäste dorthin geführt hat. Weil in einer Stadt, da kannst du bald einmal ein gutes Restaurant führen, ja, dann fragst du den Concierge vom Hotel, was ist das beste Restaurant in der Stadt? Und der sagt ja, das ist jetzt der Ort XY.
Ja,
aber am Land, irgendwo in einem Tal oder in der Ebene, da gibt es keinen Concierge, da gibt es gar nichts.
Du musst die Leute zu dich ziehen.
Genau.
Darum waren auch diese Guides die wahrscheinlich auch wichtig.
Auf diese Guides. Ja, der Michelin hat ja, ist ja gegründet worden als Autofahrer-Ding, damit die dann irgendwo essen gehen können. Und der Gourmillot in Frankreich in den 70ern war das Gegengewicht zum Michelin, weil die haben gesagt, wir sind jünger, verrückter, wir machen mehr Nouvelle Cuisine und wir sind schräger und wir sind intellektueller, wenn man so will. Aber das, was in Österreich sich abspielt, hat damit Intellektualität gar nichts mehr zu tun. Und wichtig ist, dass du die Gäste zu den guten Plätzen bringst. Das ist ganz wichtig, weil die brauchen das.
Ja. Zum Abschluss, wer in Österreich, vor allem im ländlichen Bereich, werden die Michelin-Überraschungen sein für dich oder das größte Potenzial?
Das hängt davon ab, wer die Leute sind, die sie herschicken zum Testen. Angeblich waren das in den Nullerjahren Ostdeutsche, die haben dann die Molekularküche hoch eingeschätzt und haben das, was hier gemacht wird, nicht verstanden. Am ehesten müssten kommen Franzosen und Schweizer. die das, oder auch Italiener, die das schnallen, was hier gemacht wird, weil sie eine ähnliche Küche haben. Und da kann schon einiges passieren.
Aber du würdest es keinen nennen?
Nein, das möchte ich echt nicht.
Aus Respekt.
Ja, ich habe einen großen Respekt vor den Gastronomen und den Köchen und das wissen die auch, weil ich sie für super Handwerker halte und für sehr wahnsinnig wichtig und außerdem machen es mir immer wieder Freude, wenn sie so gut kochen. Ich möchte da nicht in die Höhe loben, außer ich schreibe es jetzt selbst, aber nicht, ich möchte jetzt keine Prognosen abgeben.
Alles klar, sehr fair und wir werden dich schon finden in dem richtigen Lokal.
Man findet mich ja jetzt schon.
Vielen Dank, lieber Alexander, für das ausgiebige Gespräch über Kulinarik und Journalismus in Österreich und die Spitzenrestaurants quer durch Europa. Wir verabschieden uns und sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. In 2 Wochen zum nächsten Kalk und Kegel Spruch mit Sprudel Podcast.